Ihr Lieben, in einer Zeit, in der Krieg zur Tagesordnung in den Nachrichten gehört, Kriegsgräuel täglich in den Medien sichtbar sind, in der mir so einige in den letzten Tagen gesagt haben, dass wir es gut finden, dass ein Oscar-Preisträger vor Millionen von Zuschauern jemanden mit der Hand ins Gesicht schlägt, ein Oliver Pocher in der Öffentlichkeit in gleicher Weise angegriffen wird und ein weiterer prominenter Sido kommentiert, es sei ein Traum für ihn in Erfüllung gegangen. Eine Zeit, in der Menschen immer härter werden. Da ist es schon allein schwer genug, überhaupt das Wort Liebe in den Mund zu nehmen, wie mir scheint. Da wirkt es wie aus der Zeit gefallen. Liebe kommt dann nur noch in kitschigen Schlagern oder klischeehaften Romanen oder Filmen vor. Als ich mit 16 Jahren das bedeutende Werk des Psychoanalytikers Erich Fromm, Die Kunst des Liebens, las, da war mir persönlich klar, dass Liebe eine zentrale Rolle in meinem Denken und Handeln sein soll, haben soll. Ein ganzes Kapitel widmet übrigens Erich Fromm der Gottesliebe. Auch damals schon hatte ich nicht selten den Eindruck, ziemlich allein zu sein mit dieser Überzeugung, dass Liebe bedeutender, bedeutsamer ist als alles andere in der Welt, das, was unsichtbar ist. Wir schauen uns hierzu Verse an aus 1. Johannes 4, die Verse 7 bis 12, sowie den schon gehörten Vers 19. Dort heißt es: Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet. Und dann in Vers 19, lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Herr, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Unter uns, das hast du uns versprochen. Danke, dass du in unserer Gegenwart lebst, dass wir eines Tages mit dir in einem Zelt leben werden, dass du unser Licht sein wirst. Herr, wir brauchen dich und brauchen deinen Segen für diesen Sonntag. Amen. Der bekannte Franziskanerpater Richard Rohr hat einmal gesagt, dass es gut sei, bedingungslose Liebe in einer Ehe zu erleben, um an die Liebe Gottes, die bedingungslose, überhaupt glauben zu können. Zu vielen verschiedenen Anlässen wird sehr häufig ein Wort aus Jeremia 31 verwendet, bei Konfirmationen, bei Taufen und anderem mehr. Es ist so ein Kalenderspruch langsam geworden. Ich habe dich je und je geliebt, übersetzt Luther. Meine Zürcher Bibel, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und da wir bibelkundig sind, wissen wir, das Volk Israel ist gemeint. Und dann einige sagen, das kann man nicht so herausnehmen, das kann ich nicht auf mich beziehen. Nun, wir sind seine Kinder, seine geliebten Kinder. Und wenn seine geliebten Kinder gemeint sind, dann bist auch du gemeint, wenn du ihm folgst. Er spricht zu dir, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und so passt es also auch in diese Passionszeit hinein, wenn es heißt in unserem Predigtwort, Vers 9, darin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben? Und schon im Vorfeld, bevor ich angefragt worden bin, über was ich denn predigen möchte an diesem Sonntag, hatte ich über Tage hinweg ein Wort in mir. Immer wieder tauchte es auf. Er hat uns zuerst geliebt. Und es ist meine persönliche feste Überzeugung, dass es kein Zufall ist, wenn so ein Wort uns zufliegt, wenn es uns vielleicht Stunden oder Tage begleitet. Für mich ist es das Wort der Passionszeit geworden, 2022. Im Ganzen macht dieses Wort aber noch hoffentlich noch mehr mit uns. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Die Neue Genfer setzt noch hinzu, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das klingt dann ja weniger nach einer Aufforderung, sondern mehr nach einer Selbstverständlichkeit, dass es so ist. Aber meine Lieben, ich mache da so in meiner Seelsorge seit 13 Jahren ganz andere Erfahrungen. Wie oft höre ich in Gesprächen, ich habe keine Liebe, ich habe zu wenig Liebe. Aber Hand aufs Herz, wenn wir so ein Wort hören, so eine Stelle in der Schrift hören, denken wir da nicht alle irgendwie, da bin ich gar nicht? Zunächst, wir leben, da der Vater den Sohn in diese Welt gesandt hat, so sagt uns Vers 9. Und es war nicht nur schlecht bestellt um diese Welt mal wieder, ähnlich wie zur Zeit Noahs, sondern die Welt war wieder, eigentlich wie jetzt auch, eigentlich am Ende aus der Sicht des Herrn. Da war nicht einer, der bestehen konnte, so sagt uns die Schrift. In Johannes 1, Vers 29 hören wir Worte von Johannes. Am folgenden Tage sieht er Jesus auf sich zukommen und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also ist sie hinweggenommen, die Sünde. Der Prophet Jesaja sagt 700 Jahre vor dem Tode Jesu in Kapitel 53, durch seine Wunden sind wir genesen. Und es gibt auch so eine Stelle, über die ich auch schon seit Wochen immer wieder nachdenken muss. Sie führt uns auch zu diesem Wort, dass er uns zuerst geliebt hat, nämlich Paulus sagt in Römer 5, Vers 8, Gott beweist aber seine Liebe gegen uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also er hat uns zuerst geliebt. Wir haben es gesungen und wir stehen kurz vor Karfreitag. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, was Johannes sagt, als der Herr Jesus auf ihn zukommt. Er hat die Sünde hinweggenommen. Petrus sagt es in seinem ersten Brief in Kapitel 2, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, Achtung, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Und damit sind wir also wieder bei unserem Ausgangspunkt des Predigttextes, Vers 9. Deshalb leben wir. Das ist der Grund. Er hat uns zuerst geliebt. Denn es war ja vor Zeiten klar, dass er kommen würde. Es war im Heilsplan. Er wird diesen schweren Weg gehen und er wird den Kelch austrinken, der gefüllt ist bis zum Rand mit Leid. Er hat dich zuerst geliebt. Weiter in Vers 10 unseres Predigtwortes. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Und da bringt es wieder die Neue Genfer in die heutige Zeit. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Er hat dich zuerst geliebt. Wir haben es vorhin auch schon gehört, es ist ja wirklich herausfordernd, wie Johannes da beginnt, diesen Abschnitt, wer nicht liebt, hat Gott gar nicht erkannt. Ich habe es gesagt, 1978 habe ich dieses Werk von Erich Fromm gelesen, damals war das sehr populär, auch heute wird es noch gelesen. Ich habe mir vorne das Datum reingeschrieben, 44 Jahre ist das her und ich weiß nur, dass ich Recht hatte und er Recht hatte. Es ist vor allem aber das, was der Apostel Johannes uns hier sagt, Weisheit pur. Es ist nicht nur so, dass die wirkliche Liebe, die wahrhaftige Liebe wesentlich ist, dass sie bedeutsam ist. Nein, der Gott, an den ich glaube, an den wir glauben, der hat uns das Leben geschenkt. Er hat die Schuld der Welt hinweggenommen. Der, die Sünde, der den Tod, den Satan, seine Werke zerstört, ist die Liebe selbst. Er hat dich zuerst geliebt. Und deshalb folgert dann Johannes in Vers 11, da geht es weiter, dem nächsten Vers unseres Predigtwortes. Geliebte, schon allein, wie er sie immer wieder anspricht, Geliebte. Wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Die revidierte Elberfelder, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Wir sind es einander, wir sind es ihm schuldig. Ist das die einzige Schuld, die geblieben ist? Alles andere hat er hinweggetragen? Nein, nicht mal das ist eine Schuld, die uns wieder belastet. Er hat uns zuerst geliebt, deswegen lieben wir einander. Paulus sagt uns in Römer 13, Vers 10, die Liebe fügt dem Nächsten nichts Böses zu. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Der Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, dann tut ihr das, was ich euch sage. Und was sagt er uns? Was gebietet er uns? Das Einzige, was noch übrig bleibt, Johannes 15, das ist mein Gebot, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. Und selbst aus den alten Bünden, es ist ja nicht ein alter Bund, es sind ja mehrere Bünde, die der Herr mit seinem Volk geschlossen hat, ist an erster Stelle immer die Liebe gewesen. Paulus sagt uns im Hohelied der Liebe, haben wir sie nicht, ist es alles nichts, alles was wir hier tun. Und wir können nun noch viel hören, wir können viel darüber sprechen, reden, Vorträge halten. Aber was macht sie aus? Wenn mir das doch in der Seelsorge begegnet, und ich werde nicht der Einzige sein, was ich da geschildert habe, wenn wir doch hören und schon im Hören eigentlich den Eindruck haben, dass wir da gar nicht bestehen können, wie kann es dann gehen? Und dazu möchte ich zweierlei nennen, was uns helfen kann auf diesem Weg. Erstens, naht euch zu Gott, dann naht er sich euch. Zweitens, werdet Nachahmer des Herrn. Also zuerst dieses bekannte Wort aus Jakobus 4, Vers 8, aber ich muss dazu noch ein klein wenig ausholen. Wenn wir, wie der Apostel sagt, tagtäglich am inneren Mensch erneuert werden, das sagt er, 2. Korinther 4, tagtäglich wird unser innerer Mensch erneuert, dann wird uns klar sein, dass das nicht mit uns geht, mit dem, was wir an Bordmitteln haben. Nur der Geist Jesu in dir und mir ist dazu überhaupt in der Lage. Und das heißt in Römer 5, Vers 5 gut zu merken, die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Wodurch ist sie ausgegossen? Durch den Geist, der uns gegeben ist. Also die Liebe ist in uns, in dir und mir, durch den Geist. Und sie muss sozusagen aktiviert werden, immer wieder neu belebt werden, wenn wir in der Nähe des Herrn sind. Nur dann. Im Corona-Lockdown ist so einigen klar geworden, dass wir uns Erbauung, dass wir uns Stärkung irgendwie anders holen müssen, wenn wir das in Gemeinschaft nicht tun dürfen. Wir finden ja zusammen, so wie jetzt hier, so sagt es 1. Korinther 14, und jeder bringt etwas mit. Der eine ein Wort, der eine eine Ermutigung, einer ein Psalm, haben wir gerade gehört, Lieder, vielleicht eine Sprachenrede, vielleicht eine Auslegung. Wenn wir Nähe und seine Liebe spürbar gegenwärtig haben wollen, dann ist es nötig, was Jakobus 4, Vers 8 uns ins Stammbuch geschrieben hat. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Und wenn wir sehr viel Zeit mit ihm verbringen, auch übrigens in unserem Kämmerlein, deswegen sagt der Herr Jesus uns das, dass wir Zeit mit ihm verbringen, zu seinen Füßen sitzen, dann wird der Geist belebt. Dann wird die Liebe auch belebt, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Aber ohne Nähe zu ihm geht es nicht. Und manchmal müssen wir eben da auch in die Stille gehen. In einem alten Lied heißt es, nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Ohne Nähe zu ihm geht es nicht. Im Corona-Lockdown in meiner Gemeinde, weil wir einen sehr hohen Altersschnitt haben, war es wirklich schwer für viele. Wir hatten lange Zeit überhaupt keine Versammlung. Manchmal sind da meine Frau und ich, wir wohnen ja im Haus dort, eine Etage tiefer gegangen in den Gemeindesaal, so wie hier jetzt. Da haben wir uns zusammengesetzt und manchmal haben wir gesungen, wir beide. Sind manchmal in den Lobpreis gegangen. Haben uns darauf verlassen, wenn zwei oder drei. Und dann war die Nähe da. Und dann ist sein Geist da und dann ist seine Liebe da, die belebt wird. Das ist es übrigens, was ich glaube, was das Neue Testament mit Wandeln im Geist meint. Ohne Nähe zu Jesus, ohne das Bleiben bei und in ihm geht es eben nicht. Manfred Siebold sagt in einer Liedstrophe, hör auf Gottes Worte, bleib in seiner Nähe, was auch immer du tust. Das ist ein weiser Ratschlag. Viel in seiner Nähe zu sein und zu bleiben. In seinem Wort, in seiner glückseligen Nähe, so werden wir allmählich verwandelt in sein Bild. Und darum geht es. Wir werden ihm dann, sind wir viel mit ihm zusammen, in aller Demut ihm ähnlich. Und ohne ihn, den Geist, können wir das eben nicht tun. Mit ihm, immer neu auch, mit Geist gefüllt, werden wir diesen Glauben durch und mit ihm vollenden können. Also der erste Punkt auf den Punkt gebracht mit den Worten von Manfred Siebold, bleib in seiner Nähe, was auch immer du tust. In einer anderen Strophe übrigens, ob du wachst oder ruhst, meint er dann den Schlaf? Ja, die alten Mütter und Väter im Glauben sind niemals ins Bett gegangen und haben geschlafen, ohne ihm das anzuvertrauen. Die Zeit im Schlaf, in der wir auch besonders angegriffen werden können. Zweitens, werde ein Nachahmer des Herrn. Auch das ohne ihn nicht möglich. Er, wie wir wissen, ist ja bei dem Vater in den Himmeln des Lichts. Also es ist nur durch den Geist möglich, der ja hoffentlich in dir und mir Wohnung hat oder immer wieder neu findet. In Galater 5, Vers 16 überträgt die Neu-Genfer das Wandeln im Geist ganz anschaulich. Wir haben so etwas Ähnliches vorhin schon gehört. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Mein ältester Bruder war mir, als ich so ein kleiner Kerl war, ein Vorbild. Er ist viel älter als ich. Ist ja nichts Ungewöhnliches. Mir gefiel seine Art, sein Erwachsensein. Das ich natürlich anstrebte, ich wollte auch erwachsen werden. Kinder ahmen dann nach. Sie imitieren manchmal geradezu. Gestik, Mimik, Sprache. Und das ist sowas, wenn ich nur daran denke, dann beginnen hoffentlich meine Augen anzuleuchten. Denn dann geht es um den Herrn Jesus. Das darf es meinen, wenn uns immer wieder gesagt wird, sieh auf Jesus. Ich hatte so ein kleines Büchlein, als ich ein junger Gläubiger war, so ein kleines rotes der Mao-Bibel, die damals sehr populär war, nicht unähnlich, vielleicht kennt es noch jemand. Da waren alle Worte, nur die Worte Jesu hintereinander aufgeführt. Kleines Büchlein. Ich habe da viel drin studiert. Nur die Worte Jesu. Wer sich nur mit seinen Worten beschäftigt und oder mit dem, wie er sich verhielt, wenn er den Menschen begegnete, wie er diesen jungen Mann, der reich war, also aus einer ganz anderen Welt kam, als der, aus der Jesus kam, die Neue Genfer überträgt an dieser Stelle, er sah ihn voller Liebe an. Wie er eine der unfassbarsten Stellen im Neuen Testament, als sie um die Ehebrecherin mit Steinen in den Händen standen und er in die Hocke ging und mit dem Finger in den Sand schrieb, hat dich niemand verurteilt, Frau? Dann verurteile ich dich auch nicht. Wie er mit der Samariterin am Brunnen stand und mit ihr sprach, schon eine Unmöglichkeit in dieser Zeit, und sie auch nicht verurteilte. Wie ihn sehnlich danach verlangte, das Mahl mit seinen Jüngern zu halten, dieser Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Wie er am Ufer stand und auf sie wartete. Wie er weinte, da sein Freund Lazarus gestorben war, obwohl er doch wusste, dass er ihn gleich auferwecken würde. Wie er in seinem eigenen Grab stand und Maria dachte, es wäre der Gärtner. Und sie ihn irgendwann erkannte und sich umdrehte und sagte, Rabuni, mein Meister. Wenn wir auf die Worte der Schrift schauen, mit denen er uns vor Augen geführt wird, wie er war in dieser Welt, der so ganz andere. Der Apostel Paulus fasst in einem Wort zusammen, was wir hier in dieser Predigt jetzt so entwickelt haben, zu finden im Epheserbrief, Kapitel 5, ganz zu Beginn. Damit will ich schließen, aber nicht ohne ein letztes Mal hier in den Raum zu stellen, mit Blick auf Karfreitag, er hat uns zuerst geliebt. Epheser 5, die Verse 1 und 2. So ahmet nun Gottes Weise nach, als von ihm geliebte Kinder, und wandelt in der Liebe, wie auch Christus euch geliebt und sich für uns dahingegeben hat als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Duft. Amen.